Ich bin so eine kleine Dora Explorer. Ich interessiere mich für sehr versteckte Orte. Also ich würde irgendwo hinfahren nach XY Brandenburg, um mir irgendeine backsteingotische Kirche anzuschauen.
Herzlich willkommen mit Folge 120 von Die So zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Diese Woche zu Gast ist die Kunsthistorikerin Antonia Stausberg. Weil Antonia schon früh wusste, dass Kunst ihr liegt, sie aber längere Zeit nicht sicher war, was ihr Schwerpunkt sein könnte, nahm sie die unterschiedlichsten Perspektiven ein. Sie studierte in London, arbeitete in der Whitechapel Gallery, bei Christie's und bei Sotheby's, kam dann nach Berlin und begann selber zu kuratieren. Sie arbeitete in Galerien und an der Humboldt-Universität und heute weiß sie, ihr liegt vor allem das Vermitteln von Kunst. Wie und wo sie dem nachkommt, erzählt sie uns jetzt. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, liebe Antonia Stausberg.
Hi.
Antonia, du bist Kunsthistorikerin, Kuratorin und Kulturmanagerin und du lebst in Berlin. Bist du hier geboren?
Ich bin in Mexico City geboren. Ich bin halb Deutsche, halb Mexikanerin tatsächlich.
Oha, da hat sich doch die Frage mal gelohnt. Da kommen wir vielleicht später oder ganz sicher noch darauf. Erst einmal studiert hast du an der Goldsmiths University und dann an der Metropolitan University. Beide sind in London. Was genau hast du studiert?
Ich habe Kunstgeschichte, ganz klassisch, Bachelor Kunstgeschichte in Kunstgeschichte gemacht an der Goldsmiths University in London. Und ich muss sagen, rückblickend war das eigentlich eine der besten Entscheidungen, weil das war so der wirkliche Start in die Kunstwelt für mich und überhaupt einfach zu verstehen, was ist Kunstgeschichte, was ist überhaupt Kunst? Ja. Was kann alles Kunst sein? Und diese Uni war einfach wahnsinnig gut, wahnsinnig spannend, hatte sehr viele kreative Menschen um mich, gute Lektoren. Und ich bereue nicht, dass ich Kunstgeschichte studiert habe, auch wenn es, wie meine Mutter mal so schön sagt, ein Orchideenfach ist.
Ich wollte gerade sagen, da hat ja jeder so eine andere Geschichte dazu, wie er in der Kunst gelandet ist. War das bei dir früh klar oder hat sich das so ergeben?
Ich würde sagen, ich bin ein kreativer Kopf, Mensch. Ich bastel gern, ich mache sehr gern Collagen und habe mich eigentlich immer für das Schöne interessiert und für Kultur. Meine Mutter hat das tatsächlich immer auch gefördert und mich mitgeschleppt ins Museum und in Galerien. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, es war klar, dass ich irgendwas was Schönes, also Feinfühliges machen würde. Also ich bin schlecht in Mathe, ich kann überhaupt keine Biologie, Chemie. Also es war ziemlich klar, dass
im Ausschlussverfahren.
In dem kreativen Bereich lande, ganz ehrlich.
Du hast aber noch, du bist zwar in Mexico City geboren, aber hast dann einen Schlenker über Köln gemacht.
Genau, also ich bin halbe Kölnerin durch, meine Mutter auch und bin auch in Köln aufgewachsen. Dann mit 6 nach Köln gezogen tatsächlich, bin dann dort auf die Schule und habe dann irgendwann nach meinem IB gesagt, jetzt London und Goldsmith University.
Verstehe. Genau. Und du hast, glaube ich, im Zuge deines Studiums an der Whitechapel Gallery assistiert. Das ist ja bekanntlich einer der wichtigsten Ausstellungsorte für zeitgenössische Kunst in London. Was waren dort deine wichtigsten Learnings?
Schön, dass du das sagst, weil ich finde, die Whitechapel Gallery ist gar nicht so bekannt in Berlin. Oder wenn ich das Leuten erzähle, sagen sie immer Whitechapel Gallery. Und das war so, dass die London Metropolitan University diesen Master of Arts in Curating the Contemporary, so hieß der Kurs damals, angeboten hat in Verbindung mit der Whitechapel Gallery und man dort quasi Theorie und Praxis lernen durfte. Also ich durfte man durfte im Ausstellungsdepartment mitmachen und einer der Kuratoren assistieren. Man durfte bei den ganzen Generalmeetings dabei sein und einfach stilles Mäuschen sein, aber schauen, wie die verschiedenen Departments zusammen funktionieren, also das Kommunikations-, Presse-, Öffentlichkeitsabteilung meine ich, dann die Ausstellungsabteilung und einfach, ja, ein richtiges Praktikum in einer so tollen Institution, wie die Whitechapel Gallery macht. Das war wahnsinnig interessant und natürlich hat man viel gelernt. Also die Whitechapel Gallery ist einfach, wie du schon sagtest, eine der renommiertesten Institutionen, die vor allem, was die Leute nicht wissen, um 1900 Kunst und Kultur in den Osten gebracht hat als allererste Institution. Ja. Also ganz eine tolle Geschichte hat das Haus.
Ja. Wie bist du dann von dort nach Berlin gekommen? Warum bist du da weg?
Ach Gott. Naja, ich habe noch ein paar Praktika in London gemacht, im Auktionshaus Christie's und Sotheby's und dann ist natürlich der Markt auch schwierig und die Stadt auch teuer und ich glaube, entweder du weißt genau, was du machen willst oder kommst du irgendwo rein oder hast du angefangen, war ich mir nicht sicher, ob ich in London bleiben möchte und habe dann in Berlin einen Job bekommen bei der Galerie Berenson, eine Galerie für klassisch modern, und bin dann nach Berlin gegangen und fand es spannend. Aber ich war auch insgesamt dann 6 Jahre in London, also es war schon auch time to go maybe.
Reicht dann auch, ja. Nach 6 Jahren heißt es doch immer, soll man wechseln.
Ja.
Du bist sehr breit aufgestellt, ja. Du kennst den Kunstbetrieb, die Kunst von vielen Seiten. Du hast in diesen internationalen Auktionshäusern gearbeitet, hast du gerade gesagt. Du hast dann hier in der Galerie angefangen. Du hast dann auch selber angefangen zu kuratieren, oder?
Korrekt. Eine der Hauptausstellungen tatsächlich war mit einem peruanischen Künstler namens Fernando de Sislo. Das war ein Projekt für die peruanische Botschaft. Das war während Corona, während Corona habe ich in der peruanischen Botschaft gearbeitet, Entschuldigung. Mhm. Und so kam aber meine Verbindung zu der Botschaft, und die wollten diesen Maler Fernando de Sislo, einen berühmten Maler der Avantgarde Perus, ausstellen. Und es waren 22 Arbeiten, die wir hier in der Galerie Bernheimer Contemporary ausgestellt haben. Und ich habe das Projekt quasi begleitet, kuratiert. Und worauf ich sehr stolz bin, ist, diese 22 Arbeiten waren sehr beschädigt durch die hohe Luftfeuchtigkeit in Lima. Und wir haben die quasi komplett restaurieren lassen und haben natürlich kein Geld dafür gehabt, wie so oft. Und wir haben dann mit verschiedenen Mitteln versucht, das Geld aufzutreiben, und haben tatsächlich mit einer großen Kupferfirma namens Aurubis, Banco Santander, der Deutschen Entwicklungsgesellschaft und anderen Fördern geschafft, diese Arbeiten zu restaurieren. Und jetzt sind sie dann auch langfristig weitergegangen. Einmal waren sie noch in Tokio, dann, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was die nächste Station war, aber ja, wir haben diese Arbeiten retten können, was mich sehr freut, von diesem spannenden Künstler.
Muss man denn wohl heute in deinem Bereich so breit aufgestellt sein, oder gehört das für dich oder sogar vielleicht für deine Generation ohnehin alles zusammen?
Das ist eine schwierige Frage, aber ich glaube, vielleicht habe ich auch gar nicht so schnell gewusst, wo ich hingehöre. Ob es jetzt der Galeriebetrieb ist, der ja auch spannend ist mit seinen ganzen Messen und Art Basel und der Verkauf von Kunst, habe ich vielleicht gemerkt, dass irgendwann die Vermittlung von Kunst mir mehr liegt und das Ausstellen machen und das dabei sein und diese Produktion davon. Und vielleicht habe ich deshalb so lange so viele verschiedene Stationen irgendwo auf meinem Lebenslauf am Ende, weil ich gar nicht wusste, was ich wollte. Jetzt weiß ich es, und auch ehrlich gesagt, es auch spannend war, so viele verschiedene Stationen mitzumachen. Also ich bereue davon eigentlich gar nichts.
Ja.
Und bin, glaube ich, auch jetzt an einem guten Ort gelandet. Aber es ist schwierig, es ist schwierig. Also ich weiß nicht, ob ich meiner Tochter heute raten würde, Kunstgeschichte zu studieren. Man muss dafür brennen.
Mhm. Du würdest es ihr nicht unbedingt raten, weil es strukturell einfach schwieriger wird, oder?
Korrekt, und einfach der Markt ist klein und es gibt viele gute Leute, die viele Sprachen sprechen, die viele Praktika gemacht haben, die gute Kontakte haben, die was können. Ich glaube, wenn man im Kunst- und Kulturbetrieb arbeitet, mit Ausnahme ist es auch nicht immer das beste Gehalt. Man macht es, glaube ich, auch weil es einen wirklich Spaß macht, interessiert und weil man in diesem Sektor arbeiten möchte.
Ja, genau, man muss so eine Mischkalkulation machen.
Ich glaube schon, ja.
Dann kommen wir doch jetzt mal zur Gegenwart, Antonia. Du betreust nämlich momentan oder bist engagiert in mehreren interessanten Projekten. Zunächst mal arbeitest du als Projektmanagerin im Tieranatomischen Theater, kurz TAT.
Genau.
Das hatte ich vorher noch nie gehört. Könntest du uns noch mal genau erklären, was dort passiert ist? Ist, glaube ich, da spannend. Und was deine Funktion da eigentlich ist?
Ja, das Tieranatomische Theater ist ein sehr langer Name, ich sage es einfach TAT, ist ein ganz toller, versteckter, spannender, kleiner Ort in Berlin, 1789 entworfen nach Plänen von Karl Gotthard Langhans, dem gleichen Architekten, der das Brandenburger Tor gebaut hat, in preußisch-klassischer Manier und angelehnt an die Villa Rotonda von dem italienischen Architekten Andrea Palladio, ist es wirklich einer der das älteste erhaltene akademische Lehrgebäude Berlins. Mhm. Und da wurden tatsächlich früher Tiere untersucht, nicht Menschen, Tiere. Und die Geschichte ist, dass es eigentlich als Tierarzneischule von König Friedrich Wilhelm II. Gegründet worden ist, um für seine Armee wiederum gesunde Pferde zu haben und auch zugleich damalige Tierseuchen zu erforschen.
Okay, also wurden dort lebende oder tote Tiere untersucht?
Ich glaube beides, aber tatsächlich, es ist wie so ein Hörsaal, den man klassisch kennt, rund. Und in der Mitte ist eine Rampe.
Wunderschön ist der.
Ja, ist wunderschön. Es ist ein architektonisches Kleinod, wirklich. Ja. Und dieses Pferd, sag mal, wurde hochgehievt, ja, und dann saßen die Schüler drumherum und dann wurde dieses Pferd untersucht.
Okay.
Und man hat da damit studiert, also gelernt, das erforscht, ja. Das ist schon, und die Tatsache, dass es immer noch Teil von der Humboldt-Universität und zu dem Hermann von Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik gehört, was wiederum ein Zentralinstitut der Humboldt-Universität ist, bleibt es mit der Wissenschaft und der Forschung eins. Also es ist immer noch ein Ort, wo Forschung stattfindet. Also jetzt nicht mehr an Tieren natürlich, aber wo Wissen wichtig ist. Ja?
Ja.
Und das bleibt auch der Fokus von TAT, weil wir immer wieder interessante Ausstellungen auch zeigen, vor allem mit Kunst und Wissenschaft. Wir machen verschiedene Kollaborationen, zum Beispiel mit dem Naturkundemuseum, oder wir hatten eine Ausstellung mit dem Mark-Museum in Hamburg, eine Ausstellung, die hieß Unbinding Bodies. Das war eine Ausstellung 2003 über die Tradition von Füßebinden in China, diese Lotusfüße.
Ja.
Und dann haben wir das in Verbindung mit dem europäischen Korsetttragens getan und verschiedene historische Beispiele für diese Gestaltung und Normierung von Körpern nach Schönheitsidealen und auch den wissenschaftlichen Vorstellungen, die davon hervorgehen, analysiert mit Kunst. Und also wir sind ein spannender kleiner Ort, nur sind wir so versteckt, weißt du, zwischen der Luisenstraße und der Friedrichstraße auf diesem Humboldt-Uni-Campus muss man uns erstmal finden. Das ist nicht, dass es irgendwo, dass das ein riesengroß Touch steht, aber es ist auf jeden Fall ein wirklich einzigartiger Ort. Und dort bin ich als Projektmanagerin tätig und unterstütze das Ausstellungsprogramm, unseren Kurator Felix Sattler, Tour-Leihverträge aufstellen, organisieren Transport, meine Führung, also alles, was quasi anfällt im Rahmen dieser Ausstellung.
Ja. Du engagierst dich außerdem, ich glaube sogar auch ehrenamtlich, in der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, richtig?
Stimmt, korrekt.
Du bist so jung. Wie kommt es, dass ein so junger Mensch, wie du sich da ausgerechnet für den Denkmalschutz so einsetzt?
Also ich muss sagen, ich bin so eine kleine Dora Explorer. Ich interessiere mich für sehr versteckte Orte. Also ich würde irgendwo hinfahren nach XY Brandenburg, um mir irgendeine backsteingotische Kirche anzuschauen. Mhm. Ich muss immer irgendwas Verstecktes finden und vor allem liegt also das Wort Denkmalschutz, ich weiß, ist kein sehr heißes Wort, aber oder was soll ich sagen, aufregendes Wort, aber Denkmalschutz ist wahnsinnig wichtig, also der Erhalt von Denkmälern. Was ist ein Denkmal? Ein Denkmal kann ein altes Badezimmer sein, es kann eine alte Orgel sein, es kann eine Kirche sein, es kann die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche sein, die wir auch mit unterstützen. Auch das TAT wurde mal mit hat die Stiftung auch mal restauriert, oder ein Tablett aus dem 17. Jahrhundert. Also es gibt wirklich keine Grenzen, oder alle Gebäude der Moderne. Also vieles ist ja schon unter Denkmalschutz, oder eine Brücke. Ja, also es ist endlos. Und diese ganzen Denkmäler müssen erhalten werden, müssen weitergeführt werden, müssen für die Zukunft irgendwo auch unter Denkmalschutz gestellt werden. Und diese Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat so verschiedene sogenannte Ortskuratorien. Und ich bin in dem Berliner Ortskuratorium ehrenamtlich tätig und wir treffen uns alle 4 Wochen und Tagen, und zum Beispiel unterstützen wir den Tag des offenen Denkmals, der einmal im Jahr im September stattfindet, wo auch viele dieser Denkmäler wieder, also für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Das kann also ein Gebäude von Bruno Tautz sein, was normalerweise irgendwie ein Bürogebäude ist, was normalerweise nicht zugänglich ist, oder von dem Architekten Peter Behrens, oder ja, eine Kirche, also alles, was eigentlich um uns rum ist, baulich, und dieses ganze bauliche Erbe wird dann in dem Tag offen für die Besucher gestellt, und die Aufgabe einfach dieses Erhalts von kulturellem Erbe und baulichem Erbe ist für mich eine persönlich eine wichtige Aufgabe, und man kann auch einfach den Denkmalschutz unterstützen, indem man natürlich spendet, ja, und wir versuchen auch Spenden zu sammeln und uns einfach für diesen historischen Erinnerungswert einzusetzen und eine gewisse Awareness für diese Denkmäler herzustellen, die auch eigentlich für die Vergangenheit stehen, es verbindet Menschen, es spendet Identität, und es ist ein kostbarer Schatz, der oft, glaube ich, übersehen wird. Oder meisterliches Handwerk, alles Mögliche ist Denkmal.
Gibt's denn da eigentlich irgendeine jahreszeitliche Deckelung oder Einordnung, wann ein Denkmal zu einem Denkmal ernannt werden kann?
Oh Gott, ob es jetzt, ich glaube, es muss nicht so und so viele Jahre alt sein. Es muss natürlich, soll ich sagen, einen historischen wichtigen Wert haben und irgendwie auch nachhaltigen Wert haben in vieler Form.
Also, und über den bestimmt wahrscheinlich dann wieder ein anderes Gremium.
Also die Deutsche Stiftung Denkmalschutz sitzt tatsächlich in Bonn. Ich glaube 1985 gegründet, wenn ich jetzt nichts Falsches sage. Mhm. Und es gibt auch andere Stiftungen, die das Ziel haben, diese Erinnerungskultur irgendwie aufzuerhalten und diese ganzen künstlerischen Meisterwerke zu schützen. Aber tatsächlich ist in Deutschland schon die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit die größte und wichtigste.
Okay. Ich frage mich das immer, wenn ich an der Messe vorbeifahre und da dieses alte Kongresszentrum sehe, warum das wohl unter Denkmalschutz gestellt wurde.
Dieses ICA, ne? Das ist das, was du meinst, oder?
Ja, das ist schon ursprünglich mal wohl futuristisch war.
Genau.
Und heute so vor sich hingammelt.
Das ist wahr. Ich glaube einfach, dass diese Architekten sind ja schon sehr bekannt und vielleicht zählt es zu einem gewissen architektonischen Stile, der jetzt, ich sage aus den 70ern, der heute jetzt einfach wertgeschätzt wird und sagt, okay, sowas ist besonders und das ist für die Zukunft wichtig und deshalb wird es unter Denkmalschutz gestellt.
Mhm.
Und
offensichtlich.
Und hat halt einen besonderen Mehrwert, ja. Ja, aber es ist ein sehr, sehr cooler Ort. Ich war auch einmal drin und muss sagen, es gammelt wirklich vor sich hin. Das ist schlimm. Aber es hat auch natürlich eine schwere Location. Also komm da erstmal hin.
Ja, es gibt so eine ganz desolate U-Bahn-Station, glaube ich.
Genau, und dann musst du da so rüber über so eine Brücke. Also es ist nicht so leicht zugänglich. Aber es lohnt sich und es war ja auch einer der meistbesuchten beim Tags auf dem Denkmal, das war ein Hit. Da waren so größte Besucherzahl ever. Wirklich, es war unglaublich.
Einmal im Jahr hat es dann einen Riesenauftritt.
Ja, aber es ist auch so flash, aber ich meine, das muss ja erstmal auch wieder eine Nutzung haben. Das ist auch teuer, sowas wie zu erhalten. Und das braucht dann natürlich auch viel Geld. Aber das Landesdenkmal an Berlin ist ja da auch schon involviert und also es ist den Leuten schon bekannt, dass es ein besonderes Denkmal ist und dass man das irgendwo auch weiterhin irgendwie für etwas nutzen muss oder dass es irgendeinen Zweck bekommt.
Ja. Hast du denn ein besonderes Projekt, was dir ganz besonders am Herzen liegt, vom Denkmalschutz her?
Puh.
Ich habe gesehen, das Nikolaihaus wird gerade sehr besprochen bei euch.
Genau, das Nikolaihaus, das ist auch immer jeden zweiten Sonntag im Monat ist es offen, 14 bis 16 Uhr. Und man kann dort sich dieses Nikolaihaus anschauen. Da tagen wir auch in der Brüderstraße hier direkt in Mitte. Und auch ein Kleinod, architektonisch gesehen.
Ja.
Liegt es mir sehr im Herzen. Es hat eine wunderschöne Barocktreppe, die auch wunderbar restauriert worden ist. Aber ich kann mich gar nicht reduzieren. Für mich ist das Kino International genauso denkmalwürdig oder so vieles.
Ja.
Ich muss sagen, ich kann mich da gar nicht, ich könnte jetzt keins nennen.
Ja.
Also wir haben zwar verschiedene im Ortskulturen verschiedene Denkmäler, denen wir quasi zugeteilt werden, die wir dann in Anführungsstrichen betreuen und mit erfolgreicher Förderübergabe werden dann auch diese Denkmäler dann mit einer großen Spende dann endlich restauriert. Aber das ist ein längerer Prozess.
Ja, das stelle ich mir schwierig vor, Spenden zusammenzukriegen.
Es ist schwierig, wir haben auch generell einfach. Aber ich finde, was wichtig ist, wenn ich es irgendwie schaffe, den Leuten ein gewisses Bewusstsein und eine Sensibilisierung für den Denkmalschutz zu kreieren, dann zu schaffen, dann bin ich schon glücklich.
Hm.
Dafür möchte ich mich engagieren. Und dass die Leute einfach verstehen, dass diese Denkmäler einfach auch ein wichtiger Erinnerungswert sind und uns begleiten und auch eine schwierige Geschichte haben können, aber umso wichtiger auch einfach, dass man sich damit auseinandersetzt und dass wir einfach den Erhalt sichern. So.
Ja, ja,
ja.
Schließlich, Antonia, engagierst du dich auch noch in der altehrwürdigen Akademie der Künste hier in Berlin. Ja, erklär doch für die sie nicht kennen, was genau ist das für eine Einrichtung und warum liegt sie dir so am Herzen?
Die Akademie ist für mich auch ein ganz besonderer Ort, eigentlich die älteste Institution Berlins, 1600 gegründet. Hat es zwei tolle Standorte, einmal am Pariser Platz, direkt prominent neben dem Brandenburger Tor und einmal am Hanseatenweg im Tiergarten. Ja, bin ich ehrenamtlich die Sprecherin für den jungen Freundeskreis und junger Freundeskreis ist bis 40, haben wir verschiedene Mitglieder, die sich einfach für Kunst und Kultur interessieren und Mitglied werden und zusammen besuchen wir verschiedene Orte. Also wir machen Studio-Visits, kommendes Jahr haben wir bei Julius von Bismarck ein Studio-Visit geplant oder waren im Fichtebunker hier in Kreuzberg zusammen oder haben, das war auch ein großes Highlight, die Gießerei Noack besucht, die älteste Gießerei Deutschlands, ganz spannender Ort und vernetzen, verknüpfen uns und unterstützen natürlich auch mit unserer Spende die Akademie und die Arbeit und das Archiv, was die Akademie hat. Wir haben das Walter-Benjamin-Archiv, das Anne-Segers-Archiv, das Walter-Brecht-Archiv, also wir haben auch eine tolle Publikation. Wir haben auch eine junge Akademie, wo verschiedene Künstler und Künstlerinnen Stipendien bekommen und eine Einzelausstellung am Ende, Gruppenausstellung schon bekommen und am Hanseatenweg in den Studios arbeiten können. Also wir sind einfach ein ganz aktiver Freundeskreis. Und ich muss sagen, für mich gibt ja viele Freundeskreise. Berlin ist das für mich eigentlich der wo ich am meisten Spaß habe und den ich einfach, wo ich wahnsinnig gerne junge Leute zusammenbringe und versuche auch mal Leute zu akquirieren, die sich halt für Kunst und Kultur interessieren. Jeder kann Mitglied werden. Es gibt keine Begrenzung oder so. Man muss halt nur bis 40 in Anführungsstrichen. Dann ist die Einzelmitgliedschaft etwas teurer.
Verstehe.
Genau. Aber auch die Akademie, finde ich, so ist auch etwas, was ich glaube, eigentlich ist das für mich immer wie so die Royal Academy of Arts in London. Einfach die älteste und mit wichtigste Kultur- und Kunstinstitution Berlins. Wir decken ja alle Sparten ab. Bildende Kunst, Theater, Tanz, Literatur. Also, we have it all. Ja. Das ist wirklich toll. Wir haben wirklich eine renommierte Liste an Mitgliedern.
Die sogar veröffentlicht ist, habe ich gesehen. Stehen alle im Netz, eure Mitglieder.
korrekt. Und ja, ich mache das mit Freude und möchte auch da, es ist einfach sehr viel, es macht mir Spaß, mit anderen einfach Sachen zu besuchen und Leute zu haben, die sich einfach für Kunst und Kultur interessieren. Und es können auch Sachen sein, die mit uns direkt zu tun haben. Also Karin Sander können Studio-Visit bei Künstlern machen, die bei uns Mitglied sind, können aber auch etwas besuchen, was außerhalb von Berlin ist. Das ist jetzt etwas, ja, ein spannendes Programm machen.
Wie du gesagt hast, man muss dafür brennen, weil so wie das klingt, hast du nicht viel Freizeit, oder?
Man hat nicht Zeit, man macht sich Zeit. Also ich glaube, auch so ein Studio-Visit bei Jules und Bismarck ist ja etwas, was länger im Prozess ist. Das hat letztes Jahr angefangen, dann habe ich mit der Studio-Managerin geschrieben und so weiter, bis wir mal so ein Datum finden, weil wir haben ja auch sehr viele Events innerorts, das braucht ja so ein bisschen. Und dann müssen auch alle Zeit haben und alle haben irgendwie heute natürlich Familie und viel zu tun beruflich. Also das ist ein längerer Prozess, bis das stattfindet. Und es ist alles, ich kriege das schon hin. Also wir haben jetzt die Sammlung Hauburg Foundation in Lichtenberg besucht, jetzt im Oktober. Das haben wir auch vor mehreren Wochen zusammen organisiert. Das ist jetzt nicht von heute auf morgen, war das war der Sonntag, 5. Oktober, was natürlich auch ein Sonntag war, wo die Leute meistens vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben.
Ja,
dass wir das ein bisschen gut koordinieren. Also es braucht Zeit, aber wir kriegen das hin. Ich kriege das schon hin.
Du hast ja vorhin schon kurz gesagt, du bist in Mexiko-Stadt geboren. Ist dann auch demnach ein Elternteil von dir mexikanisch oder ist es einfach nur, weil du gerade da warst?
Also mein Vater war Mexikaner, auf jeden Fall. Okay. Ich habe auch beide Pässe und spreche auch Spanisch. Okay. Und Gott sei Dank spricht meine Mutter auch Spanisch.
Ja.
Ja, ich habe auch noch Geschwister und Familie dort und habe immer das Glück, dass ich versuche, zumindest ein bis zweimal im Jahr vielleicht, ja, alle zwei Jahre auch nochmal für ein, zwei Wochen dorthin zu fahren. Aber es ist natürlich auch weit weg und nicht so leicht, deshalb weiß ich nie so ganz, wann ich wieder dort bin.
Du baust aber auch deine Wurzeln ein in deine Arbeit. Ich habe gesehen, du bist auch tätig als Autorin, schreibst auch über lateinamerikanische Kunst und sowieso fasziniert sie dich, glaube ich, sehr. Was genau daran findest du spannend?
Also ich glaube, vor allem in Deutschland gibt es eine große Unterrepräsentanz dieser verschiedenen Künstler, Künstlerinnen aus Lateinamerika und ich mache es mir zur Passion, einfach da noch eine Verbindung herzubauen und habe zum Beispiel, ich schreibe für die deutsch-mexikanische Gesellschaft und da publiziere ich im Jahr zweimal einen Artikel über mexikanische Künstler oder Kunst und kann aber zum Beispiel, ich habe auch einen jungen Künstler begleitet namens Mauricio Salcedo, der in Bogotá lebt und dort sein Studio hat und von der Kölner Galerie Boisserie vertreten wird. Ihm habe ich ein Interview geführt und habe auch dort diesen Artikel in der Deutsch-Mexikanischen Gesellschaft publiziert. Also ich kann auch breiter über Lateinamerika schreiben und wir haben auch eine Ausstellung mit ihm in Köln gehabt und bin immer in Verbindung mit ihm und versuche ihm, wo ich kann, zu unterstützen. Ja. Bogotá ist weit weg, aber er ist sehr talentiert und jung und motiviert
und du auch.
Ich bin auch, ja. Ja, es ist wirklich meine große Liebe auf jeden Fall, neben meinen beiden Kindern, würde ich sagen. Ich glaube einfach, dass auch zum Beispiel die Sonamaco, eine Kunstmesse in Mexiko, ist eine super spannende Kunstmesse, oder die Artbo in Bogotá, in Kolumbien. Also es gibt sehr viele gute, Brasilien sowieso, aber gute Kunst in Lateinamerika, die hier noch nicht so ganz angekommen ist. Ja. Wir haben ja wieder ein paar Künstler, aber da ist noch sehr viel Raum nach oben, meiner Meinung nach, und sehr viel Spannendes. Und wenn ich schon so das Glück habe, so ein anderes kulturelles Erbe wie das von Mexiko zu haben, was komplett anders ist zu Deutschland, dann will ich das irgendwie verbinden und mich damit bereichern und vielleicht andere irgendwie inspirieren.
Klar.
Das geht. Ja.
Dann kommen wir nämlich auch schon zu unseren beiden letzten Fragen, liebe Antonia, die daran auch gleich anschließen. Wir stellen die ja jedem Gast hier im Podcast und deshalb eben auch dir.
Ja.
Und die erste lautet, welches ist weltweit dein Lieblingsmuseum?
Oh Gott. wahrscheinlich kriegst du das immer zu hören, wie schwierig das ist.
Ja, aber mal so. Viele sagen Louisiana, aber du sagst bestimmt irgendwas in Lateinamerika.
Also es gibt das Colegio de San Ildefonso in Mexiko-Stadt und dort kann man die ganzen, ich sag mal, Wandgemälde, diese mexikanische Bewegung der Wandmalerei, Muralism, ganz, ganz großartig sehen. Und ich bin sowieso ein großer Fan von den großen Muralisten wie Orozco, Diego Rivera, aber auch anderen. Und tatsächlich in dem San Ildefonso sieht man diese großen monumentalen Wandarbeiten. Mhm. Das finde ich ein ganz, ganz großartiges Museum und auch mit einer sehr, sehr schönen alten kolonialen Fassade und ist ein ehemaliges Jesuitenkolleg.
Okay.
Und total wunderbar platziert, ganz im Herzen der Stadt, also im Zentrum.
Ja.
Und wenn ich kann, fahre ich dorthin und finde es, das beeindruckt mich jedes Mal auf jeden Fall.
Sehr schön. Allerletzte Frage, Antonia. Ich schenke dir jetzt ein Kunstwerk und du kannst dir jedes aussuchen, was du gerne hättest, was du immer schon mal gerne haben wolltest.
Tja.
Welches wählst du?
Puff, die ist leichter für mich, die Frage tatsächlich, weil ich habe einen Künstler, den ich sehr verehre, das ist Lucian Freud.
Okay.
Und für mich ist das einfach einer der großartigsten Künstler, die es je auf dieser Welt gab. Und wahrscheinlich eine Zeichnung oder mir sagst, ein Gemälde geht auch, also beides, aber ich wäre auch mit einer, in Anführungsstrichen, nur einer Zeichnung zufrieden, weil mich einfach seine Arbeit sehr bewegt und ich finde seinen rohen Stil, wie er malt, seine Ehrlichkeit in den Arbeiten wirklich faszinierend. Er hat einfach, er fängt seine Figuren ganz besonders ein. Er gibt ihnen eine sehr menschliche, fleischliche, besondere Körperlichkeit und er sieht die Menschen, die er malt. Er alle, auf allen Arbeiten siehst du wirklich, er hat das Dargestellte verstanden. Er hat den Menschen verstanden, den er malt. Man fühlt das deutlich in seinen Arbeiten. Also es ist wirklich, sie sind sehr authentisch und echt für mich, diese dargestellten Personen zum Beispiel bei Lucian Freud.
Sehr schön gesagt, Antonia.
Muss ich noch lange sparen.
Nee, du kriegst es ja von mir geschenkt.
Das stimmt, der war doch wunderbar.
Wow. Das wird für mich schwer, weil hat noch keiner gesagt, aber ich würde mir
wirklich
auch einen Lucian Freud aussuchen. Ja, genau.
Vor vielen Jahren habe ich eine Ausstellung in der National Portrait Gallery gesehen mit ihm. Ich musste weinen. Es klingt ein bisschen kitschig, aber es hat mich sehr berührt.
Ja, wirklich. Auch schön.
Ja.
Kriegst du dann.
Freue ich mich. Wow. Großartig.
Liebe Antonia, tausend Dank für dich, für deine Zeit und für dieses spannende Gespräch.
Ich danke dir. Ciao.
Tschüss.
Das war Folge 120 von Die Sucht zu sehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. Alle 14 Tage neu auf griesebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.